Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wie lange können Coronaviren auf Flächen überleben und wie kann man sie wirksam inaktivieren und welche Desinfektionsmittel sind sinnvoll oder nicht? Wir haben darüber mit einem Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin gesprochen. Seit 2013 bringt ein Heliostat in dunklen Wintertagen Sonnenlicht in das Stadtzentrum der norwegischen Kleinstadt Rykjan. Wir zeigen, für wen das eine tolle Idee ist. Und wir fragen, inwieweit Quantencomputer schon eine Schlüsseltechnologie für das Militär sind. Am Mikrofon der Sendung heute Olli Blumenthal. Wer in diesen Tagen in einen Drogeriemarkt geht, der sieht bei Desinfektionsmitteln und Feuchtetüchern reihenweise leere Regale und selbstgedruckte Hinweise auf Lieferschwierigkeiten. Und die Apotheken in Nordrhein haben in der vergangenen Woche so viel Desinfektionsmittel verkauft wie sonst in 2 Jahren, so der Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Ich habe darüber heute Mittag mit Professor Dr. Jürgen Kampf vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin in Greifswald gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie sinnvoll der Einsatz von Desinfektionsmitteln im Hinblick auf die Ausbreitung von Coronaviren wirklich ist.
Die Anwendung von Desinfektionsmitteln für den Normalbürger ist im Grunde verzichtbar. Wenn man die Grundregeln der Hygiene einhält, beispielsweise das gründliche Händewaschen nach dem Nachhausekommen, dass man sich möglichst nicht in die Hände niest, sondern in die Ellenbeuge. Wenn man diese Grundregeln einhält, dann besteht keine Notwendigkeit, im Alltag Händedesinfektionsmittel zu verwenden. Das macht höchstens in den Situationen Sinn, wo man keinen Zugang hat zu Wasser und Seife.
Nun gibt es aber die Sorgen vor einer Übertragung mit dem neuen Coronavirus, beispielsweise über Türklinken, Armlehnen bis hin zu Bargeld. Ist diese Sorge dann unberechtigt?
Ein Stück weit wahrscheinlich ja. Wir wissen natürlich einerseits, dass die Coronaviren auf unbeliebten Flächen mehrere Tage nachgewiesen werden können. In dieser Zeit nimmt die Zahl der Viren immer weiter ab. Das heißt, wenn ich anfangs beispielsweise 1 Million Viren habe, dann habe ich nach 4 oder 5 Tagen praktisch keine mehr und im Laufe dieser Zeit werden es immer weniger. Natürlich kann ich durch das Berühren dieser Flächen einen Teil dieser Viren auf meine Hände bekommen und wenn ich dann mit den kontaminierten Händen meine Schleimhäute berühre, beispielsweise die Nase, den Mund oder die Augen, dann kann so natürlich auch eine Übertragung theoretisch stattfinden. Deshalb ist es ja so wichtig, sich immer wieder auch nach solchen Kontakten die Hände zu waschen.
Nun gibt es in den Drogerieketten Desinfektionsmittel, Feuchtetücher, wo dann ja draufsteht, zur Handdesinfektion geeignet. Aber sind sie wirklich geeignet, um das Coronavirus zu beseitigen von bestimmten Oberflächen?
Ja, die Mehrzahl der Produkte wird dafür geeignet sein. In Apotheken findet man häufig Produkte, die auch im Gesundheitswesen verwendet werden. Und wenn man da auf das Etikett schaut, dann gibt es einen Begriff, der heißt begrenzt Virozid. Dieser Begriff beschreibt die Wirksamkeit gegenüber behüllten Viren. Das Coronavirus ist ein behülltes Virus und dann kann der Anwender darauf vertrauen, dass bei richtiger Anwendung dieses Händedesinfektionsmittels auch Coronaviren inaktiviert werden. Bei Drogerieprodukten ist die Deklaration nicht immer so klar. Von daher sollte der Interessent oder Käufer hier sehr genau darauf achten, was auf dem Etikett steht. Wenn dieser Begriff begrenzt Virozid nicht zu finden ist, dann bleibt eine gewisse Unsicherheit. Von daher lieber in der Apotheke dann die Präparate kaufen, die auch im Gesundheitswesen Verwendung finden. Wenn man sie kaufen will, also ich möchte es gern nochmal betonen, dass es sie eigentlich ja nicht braucht.
Sie haben in einer Studie die Ergebnisse von 22 anderen Studien über Coronaviren und deren Inaktivierungen zusammengestellt. Welche Mittel eignen sich denn eigentlich für eine professionelle Desinfektion? Welche Möglichkeiten gibt es?
Wir haben in dieser Literaturrecherche im Grunde 3 Wirkstoffe gefunden, von denen es wissenschaftliche Daten gibt mit Coronaviren. Und das war einerseits Ethanol, das war Wasserstoffperoxid und Natriumhypochlorid. All das sind Wirkstoffe, die man auch zur Flächendesinfektion einsetzen kann. In der Regel werden Desinfektionsmittel nicht gegenüber Coronaviren geprüft, sondern gegenüber anderen behüllten Viren, sodass man dann für diese Präparate auch eine Wirksamkeit gegenüber behüllten Viren untersuchen kann. Und von daher kommen deutlich mehr Produkte in Frage, die dieses Spektrum der Wirksamkeit erfüllen. Und hier sollte man darauf achten, dass der Begriff begrenzt Virozid vom Hersteller auch ausgewiesen wird.
Wie unterscheiden sich diese drei Präparate, diese drei Lösungen, die Sie angesprochen haben, in der Wirkung gegen Coronaviren?
Wie sie sich unterscheiden, ist schwer zu sagen. Alkohole kann man eigentlich nur für kleinere Flächen nehmen, weil der Alkohol dann auch in die Luft verdunstet und auf diesem Wege dann natürlich auch vom Anwender oder anderen Personen inhaliert werden kann. Wasserstoffperoxid ist eine Verbindung, die auch sich selbst relativ schnell zersetzen kann, sodass die Konzentration im Laufe der Zeit relativ schnell nachlassen kann. Und Natriumhypochlorid, das ist die gute alte Chlorbleichlauge, die wird eigentlich in Deutschland kaum noch eingesetzt.
Und wie lange brauchen diese drei Mittel, um wirksam zu sein?
Die Daten, die wir gefunden haben, beschreiben eine Wirksamkeit in einer Minute. Ich halte auch eine kurze Einwirkzeit für angemessen. Sie werden in den Desinfektionsmittellisten oder bei den Herstellerangaben Produkte finden, die eine Einwirkzeit gegenüber behüllten Viren von einer Stunde ausweisen. Ich halte es gerade, um Infektketten schnell zu unterbrechen, für sinnvoll, hier vorzugsweise auf Rezepturen zu setzen, die innerhalb von 1 bis 5 Minuten ihre Wirksamkeit gegenüber behüllten Viren entfalten.
Sie sprechen immer von behüllten Viren. Es gibt auch unbehüllte Viren. Nun würde man sich vorstellen, dass gerade Viren, die keine Hülle haben, doch eigentlich leichter zu desinfizieren und zu bekämpfen sind als behüllte Viren. Warum ist es genau andersrum?
In der Tat ist es genau andersrum. Die Hülle suggeriert erstmal einen gewissen Schutz für das Virus. Aber im Grunde macht die Hülle das Virus leichter angreifbar für die Wirkstoffe, die wir in Desinfektionsmitteln kennen. Das ist also eine Struktur, die auf der Außenseite des Virus zu finden ist, die dann auch relativ leicht beispielsweise durch Alkohole verklumpen kann. Und dadurch reduziert sich dann die Infektiosität eines solchen Virus.
Wie sinnvoll achten Sie denn dann nun jetzt diese Hamsterkäufe in Apotheken und in Drogerien von diesen Handdesinfektionsmitteln?
Ich halte es für wenig sinnvoll. Ich halte es sogar für potenziell schädlich, weil die Präparate auch in der Versorgung von Kranken gebraucht werden. Und wenn es irgendwann dazu führt, dass die Mitarbeiter in den Krankenhäusern und vielleicht auch in den Arztpraxen nicht mehr genug Händedesinfektionsmittel für sich selber zur Verfügung haben, dann wäre das eine ausgesprochen unglückliche Entwicklung.
Sagt Günter Kampf, Professor für Hygiene und Umweltmedizin der Universität Greifswald, über notwendige, aber auch ausreichende Desinfektionsmaßnahmen beim neuen Coronavirus.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Die Kleinstadt Rykjan im Westen Norwegens liegt 6 Monate im Jahr komplett im Schatten. Um das zu ändern, baute die Gemeinde im Jahr 2013 einen Heliostaten, der das Sonnenlicht reflektiert und das Stadtzentrum erhellen sollte. Eine tolle Idee, fanden wir. Und Annike Meyer hat nachgefragt, wie sie bei den Einwohnern angekommen ist.
Es ist der 30. Oktober 2013. Auf dem Marktplatz der kleinen Stadt Rykjan im Westen Norwegens feiern Tausende von Menschen. Eine Band spielt Lieder über Sonnenschein. Viele der Feiernden tragen Sonnenbrillen. Ein ungewöhnlicher Look in der Kleinstadt, denn Sonnenschein sieht man hier nur selten. Rykjan liegt in einem Tal zwischen hohen Bergen und deshalb von September bis Mitte März komplett im Schatten. Um das zu ändern, hat die Gemeinde einen Heliostaten bauen lassen. 3 große Spiegel, die Sonnenstrahlen vom Bergrücken hinab ins Tal schicken und den Marktplatz der Jahreszeit zum Trotz in helles Licht tauchen. Endlich Sonnenschein, kommentiert ein Reporter in der Live-Übertragung der Eröffnungsfeier im norwegischen Rundfunk NRK. Heute, bald 7 Jahre später, liegt der allergrößte Teil Rykjans im Winter zwar nach wie vor dauerhaft im Schatten, aber seitdem die der Sonne nachgeführten Spiegel 450 Meter oberhalb der Stadt Licht einfangen und ins Tal reflektieren, ist wenigstens ein 600 Quadratmeter großer Fleck auf dem Marktplatz das ganze Jahr über von der Sonne beschienen, erzählt Øystein Haugen. Er war 2013 Vorsitzender des Komitees zur Errichtung des Heliostaten.
Am Anfang hat es ein paar Korrekturen gegeben, aber die Technik hat im Prinzip die ganze Zeit funktioniert und tut es immer noch. Die Leute, die nach Ryukan kommen, gehen auf den Marktplatz, stellen sich in die Sonne und genießen das Licht. Alle sagen, es macht sie glücklich und froh. Das ist wirklich ein toller Effekt.
Schon der Gründervater Rykjans, der Großindustrielle Sam Eid, hatte bereits 1913 von einem Sonnenspiegel für die junge Stadt geträumt. Aber technisch war das damals noch nicht möglich. Stattdessen wurde 1928 eine Seilbahn gebaut, um die Leute aus dem schattigen Tal ans Licht zu bringen. Lange, dunkle Winter schlagen auch ohne ständigen Schatten aufs Gemüt. Viele Menschen fühlen sich in der dunklen Jahreszeit abgeschlagen und müde. Je weiter Richtung Polarkreis man kommt, desto mehr Leute leiden unter handfesten Herbst-Winter-Depressionen. Dass Lichtmangel ein Auslöser für jahreszeitliche Stimmungsschwankungen ist sehr wahrscheinlich, meint Dr. Barbara Nussbaumer-Streit.
Ja, zum einen ist Licht ein sogenannter Zeitgeber, der unseren zirkadianen Rhythmus beeinflusst, also unsere innere Uhr. Und man glaubt eben, wenn wir wenig Lichteinfluss haben, dass die innere Uhr dann vielleicht falsch eingestellt ist. Und das Licht ist auch ein Einflussfaktor auf die Melatoninproduktion im Körper und auf die Hormonproduktion. Diese ganzen Faktoren könnten alle zusammenspielen, warum das Licht auf unsere Psyche einen Einfluss hat.
Die Gesundheitswissenschaftlerin ist stellvertretende Direktorin von Cochrane Österreich. In einer Übersichtsarbeit des renommierten Netzwerks für evidenzbasierte Medizin hat sie die Wirksamkeit von Lichttherapie zur Prävention von Depressionen untersucht.
Es gibt schon Studien, die zeigen, dass es kleine positive Effekte hat bei Personen, die an Herbst-Winter-Depressionen leiden, wenn die zum Beispiel vor so einer Lichtlampe sitzen.
Eine therapeutische Lampe ist eine Vollspektrumlampe, die bei einer Stärke von 10.000 Lux alle Wellenlängen des sichtbaren Lichtes ausstrahlt. Das Licht, das die Sonnenspiegel auf dem Marktplatz in Rykjan werfen, enthält das volle Spektrum und hat 80% der Strahlungsstärke der Sonne. An einem schönen Wintertag sind das etwa 16.000 Lux und damit deutlich mehr als eine Lichtlampe leistet. Dass die künstliche Sonne am Berg eine sinnvolle Investition zur Depressionsprävention ist, bezweifelt Barbara Nussbaumer-Streit trotzdem.
Ich kenne keine Studie, die die Wirksamkeit von so einem Heliostaten untersucht hat. Und die haben dann wahrscheinlich insgesamt trotzdem noch sehr wenig Licht über den Tag verteilt.
Hinzu kommt, dass die Sonne auf dem Marktplatz nur scheint, wenn sie es auch auf dem Berg tut. Und das ist natürlich nicht täglich der Fall. Bei bedecktem Winterhimmel ist die Lichtstärke der Sonne dann kaum noch bei 3000 Lux. Dass gelegentliche Sonnenstrahlen auf 600 Quadratmetern im Zentrum als universelle Maßnahme zur Förderung der psychischen Gesundheit einer 6000 Einwohnerstadt taugen, hält auch Øystein Haugen für spekulativ. Wirklich nötig sei so eine Maßnahme aber auch nicht, sagte er.
Natürlich ist es schön, dass wir jetzt Sonne bei uns haben. Aber ich habe mit Psychologen gesprochen, um zu erfahren, ob wir wegen dem vielen Schatten besonders viele Depressive hier in Rykan haben. Die Antwort ist nein. Der Sonnenspiegel ist mehr eine Art Gag. Ein tolles Kunstwerk, das Aufmerksamkeit erregt und dazu geführt hat, dass Besucher aus der ganzen Welt zu uns kommen.
Die Firma, die den Heliostaten gebaut hatte, erhielt mehrere Anfragen von anderen schattigen Orten. Dass es letztlich doch nicht zu Folgeprojekten kam, liegt an dem Preis, den der gespiegelte Sonnenschein hat. 500.000 Euro hat der Bau des Heliostaten gekostet. Eine Investition, die sich für Rykjan gelohnt hat. Viele der Sonnenbadenden auf dem Marktplatz sind Touristen. Was nicht heißt, dass die Einheimischen ihren Sonnenspiegel nicht auch zu schätzen wissen.
Viele hier in Rykan finden, dass es einfach gemütlich ist, auf dem Marktplatz in der Sonne zu sitzen.
Heliostat bringt in dunklen Wintertagen Sonnenlicht in das Stadtzentrum der norwegischen Kleinstadt Rykjan. Ein Beitrag in unserer Reihe Tolle Idee, was wurde daraus, von Anneke Meyer. In Bonn treffen sich alle zwei Jahre Experten der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik zu einem Symposium, bei dem es um die zukunftsweisenden Technologien für die Streitkräfte geht. Die Sorge vor dem Coronavirus hatte heute zwar die Reihen der Uniformträger sichtlich gelichtet, die Vortragenden aber sind dann doch angereist. Darunter auch mein Kollege Ralf Krauter, der sich einige Stunden auf der Tagung umgehört hat und jetzt bei mir im Studio ist. Ralf, was waren die zentralen Themen heute Vormittag dieses Symposiums?
Ja, es ging um künstliche Intelligenz und autonome Waffensysteme und die Frage, wie man die künftig auf dem Schlachtfeld einsetzen könnte, ohne sich in ethische Fallstricke zu verheddern. Es ging um Hyperschallflugkörper, die inzwischen sowohl die Russen als auch die Chinesen offenbar in ihrem Arsenal haben, nach allem, was wir wissen, und die eben das militärische Kräftegleichgewicht mangels Abwehrmöglichkeit so verschieben, dass man inzwischen auch bei der NATO fieberhaft daran arbeitet, solche Systeme zu entwickeln. Diese Themen, die stehen so oder so eigentlich schon seit Jahren auf der Agenda dieser Veranstaltung. sind sozusagen oben, weit oben auf dem Radar der Rüstungsforscher. Was für mich in Bonn jetzt neu und überraschend auftauchte, es gab zum Auftakt einen Plenarvortrag mit dem Fokus auf Quantencomputer, gehalten von Professor Oliver Ambacher, dem Leiter des Fraunhofer-Instituts für angewandte Festkörperphysik in Freiburg. Und der sagte zwar explizit nicht, Quantencomputer sind das nächste heiße Ding der Wehrtechnik, aber denn soweit ist die Technik noch nicht. Aber er sagte, wir müssen jetzt testen und evaluieren, ob diese Technologie künftig nützlich sein wird.
Aber ist die Zeit, die Technik, die Entwicklung der Quantencomputertechnik schon reif für solche Botschaften?
Ja, also die Botschaft von Herrn Ambacher, von Professor Ambacher, die stieß wegen genau dieser Frage natürlich in Bonn auf Interesse, aber auch erstauntes Grübeln. Denn noch ist es in der Tat so, dass diese vermeintlichen Wunderrechner, die ja Probleme hochparallel lösen können sollen, an denen sich heutige Supercomputer die Zähne ausbeißen, wirklich in den Kinderschuhen. Ein Experte dort verglich den aktuellen Stand mit den ersten integrierten Schaltkreisen in den 1960er Jahren, die schließlich zu den Prozessoren führten, die heute in Computern und Smartphones stecken. Also wir sind wirklich ganz am Anfang der Technologieentwicklung und aus militärischer Sicht kann man natürlich sagen, naja, bis auf Weiteres uninteressant, aber das Feld entwickelt sich eben extrem dynamisch. Regierungen weltweit investieren Milliarden und große Konzerne wie Google, IBM und Microsoft wollen Weltmarktführer werden. Das deutet eben alles darauf hin, dass sich das bald ändern könnte, der Status der Technologie. Und wenn es ihn denn dann mal gäbe, einen Quantencomputer, der diesen Namen verdient, dann würde er seinem Besitzer eben möglicherweise strategische Vorteile verschaffen, sei es bei der Bewertung militärischer Risiken, sei es bei der Optimierung von Logistikproblemen, die Militärs natürlich immer umtreiben, wenn sie Streitkräfte verlegen müssen, sei es aber vielleicht auch bei der ersten Hilfe nach Cyberangriffen zum Beispiel. Und weil all das so ist, gab es eben heute Vormittag diesen doch recht eindrucksvollen Vortrag, ein eindrucksvolles Plädoyer, sich intensiv mit dieser Technik zu befassen und sich damit vertraut zu machen, was Quantencomputer können und wie man künftig mit ihnen sprechen könnte, um vorbereitet zu sein.
Und wie soll das passieren? Wie will man da rangehen an diese Entwicklung, um das dann einsetzen zu können?
Zum Teil passiert das interessanterweise schon. Ich habe erfahren, Forscher der Bundeswehr-Uni München, die haben via Internet schon jetzt Zugang zu einem Quantencomputer von IBM, können da mit einem 50-Qubit-System, das IBM genau wie Google schon hat, sozusagen erste Fingerübungen machen. Im Kern geht es darum, sich mit der Technik vertraut zu machen, zu lernen, wie man mit diesen Systemen künftig sprechen kann. Denn es gibt ja eben noch keine Betriebssysteme, keine Programmiersprachen. All das muss jetzt entwickelt werden. Und um da künftig auch auf deutschem Boden mit Hand anlegen zu können, wird die Fraunhofer Gesellschaft Anfang April den ersten Quantencomputer in Deutschland in Betrieb nehmen. Ein 20-Qubit-System, das IBM am Standort Ehningen, das ist bei Stuttgart, installieren wird. Sein Herzstück ist so ein fingernagelgroßer, supraleitender Prozessor in einem kühlschrankgroßen Apparat. Ja, und die Fraunhofer Forscher leasen diese Maschine dann sozusagen von IBM und wollen eben deutschen Industriekunden die Möglichkeit bieten, dort erste Fingerübungen zu machen mit Quantenrechnern, ohne dass sie ihre Daten, die vielleicht sensibel sind, in die Cloud hochladen müssen. Bis auf Weiteres sind aber wirklich explizit nur zivile Anwendungen geplant.
Und wie sieht, kurz gefragt, der zeitliche Rahmen aus beim Einsatz dieser Technik in Deutschland, zivil und dann militärisch?
Also um wirklich spannende Dinge zu machen, bräuchte man 10 bis 15 Mal mehr Qubits, als diese IBM-Maschine in Ehningen dann haben wird. IBM verspricht aber, einmal im Jahr verdoppeln wir die Leistungsfähigkeit. Das heißt, in 4 bis 5 Jahren könnte eine kritische Schwelle erreicht sein, wo es spannend wird. Man könnte also sagen, es gibt da jetzt ein neues, vielversprechendes Instrument, von dem aktuell noch keiner weiß, welche Rolle das in einem Orchester künftig spielen wird, aber wo es schon jetzt ratsam wäre, mal zu lernen, wie man damit Töne produziert, dass man künftig dabei sein kann, wenn damit Musik gemacht wird.
Quantencomputer auch eine künftige Schlüsseltechnologie für das Militär. Mein Kollege Ralf Krauter über ein Symposium der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik in Bonn. Und wir machen noch weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Michael Stang.
2015 war die Luftverschmutzung weltweit für 8,8 Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich. Dies entspricht einer durchschnittlichen Verkürzung der Pro-Kopf-Lebenserwartung von 2,9 Jahren. Einer Studie von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Chemie und der Universitätsmedizin Mainz zufolge verringert die Luftverschmutzung die Lebenserwartung der Menschen im globalen Durchschnitt stärker als Infektionskrankheiten oder auch als andere Herz-Kreislauf-Risikofaktoren wie das Rauchen. Demnach übersteigt die Luftverschmutzung Malaria als Ursache für vorzeitigen Tod um den Faktor 19 und HIV/AIDS um den Faktor 9, heißt es im Fachblatt Cardiovascular Research.
Der Klimawandel lässt Strände verschwinden.
Strände unterliegen einem stetigen Wandel, nicht nur bedingt durch Ebbe und Flut, sondern auch durch die Häufigkeit und Intensität von Stürmen. Im Zuge des Klimawandels wird der steigende Meeresspiegel ebenfalls Einfluss auf die Strände haben. Wie stark sich die Küstenregionen verändern werden, hat ein Forschungsteam der Europäischen Kommission hochgerechnet. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Climate Change schreiben, haben sie Satellitendaten ausgewertet, die globale Veränderungen der Küstenlinien zwischen 1984 und 2015 zeigen. Für ihre Prognosen nutzten sie dann verschiedene Klimaszenarien. Den Daten zufolge könnte bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte der weltweiten Sandstrände fast vollständig verschwunden sein.
Nationale Ethikräte fordern Zurückhaltung bei Keimbahneingriffen.
Die nationalen Ethikräte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens rufen zur Zurückhaltung bei Eingriffen in die menschliche Keimbahn auf. In einer im Fachblatt Nature veröffentlichten gemeinsamen Erklärung appellieren sie an Regierungen und Interessensvertreter weltweit, bei der Entwicklung von Regelungen ethische Überlegungen in den Mittelpunkt zu stellen. Demnach gelten die aktuell verfügbaren Methoden als noch nicht sicher genug für eine klinische Anwendung.
Pigmente verraten frühen Welthandel.
Archäologen der Peking-Universität haben blau-weißes Porzellan aus der Xuande-Dynastie untersucht. Dabei analysierten sie die zur Färbung verwendeten Pigmente, die in dem Geschirr aus dem 15. Jahrhundert noch erhalten sind. Im Fachblatt PNAS notieren die Forscher, dass das Eisen-Magnesium-Verhältnis der Pigmente auf einen frühen globalen Handel hindeutet. Demnach wurden die verwendeten Pigmente bereits 1426 industriell gefertigt und weltweit gehandelt.
Die Erde könnte einst eine reine Wasserwelt gewesen sein.
Heute bedecken die Weltmeere rund drei Viertel der Erde. Ob dies auch in der Frühzeit des Planeten der Fall war, konnte bisher nicht geklärt werden. Zwei US-Geologen stellen im Fachblatt PNAS neue Daten vor, die darauf hindeuten, dass die Erdoberfläche vor 3,2 Milliarden Jahren fast komplett von Wasser bedeckt gewesen sein könnte. In 3,42 Milliarden Jahre alten Gesteinsproben aus Westaustralien konnten die Forscher das Verhältnis von Sauerstoffisotopen messen. Demnach erfuhren die damaligen Urmeere kaum chemische Einflüsse von festen Landmassen. Das bedeutet, die Erde könnte vor rund 3,2 Milliarden Jahren noch eine fast reine Wasserwelt gewesen sein, so die Studienautoren.
Wallabies können doppelt trächtig sein.
Sumpf-Wallabies gehören zu den Beuteltieren, werden der Familie der Kängurus zugerechnet und leben überwiegend in Australien. Ein Team der Universität von Melbourne und des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung hat bei einer Studie einen bislang unbekannten Reproduktionsmechanismus entdeckt. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, gibt es bei Sumpf-Wallabies parallele, überlappende Schwangerschaften in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Das bedeutet, dass Eisprung und Paarung bereits vor der Geburt des vorherigen Nachwuchses vonstatten gehen.
Sternzeit 3. März Supernova Betelgeuse. Heute Abend leuchtet ein Stück links unterhalb des zunehmenden Mondes der etwas rötliche Stern Betelgeuse, die linke Schulter des Himmelsjägers Orion. Betelgeuse hat etwa 20 Mal mehr Masse als unsere Sonne. Er ist ein roter Überriese, ein Stern in der Endphase seines Lebens und hat sich bereits gewaltig aufgebläht. Stünde er an der Stelle der Sonne, so würde er bis über die Jupiterbahn hinausreichen. Die Erde wäre also mittendrin im Stern, dessen äußere Schichten allerdings extrem dünn sind, fluffig wie glühende Zuckerwatte. Im letzten halben Jahr hat Betelgeuse, der gewöhnlich zu den 10 auffälligsten Sternen am Himmel gehört, etwa 60% seiner Helligkeit verloren. Die Fachleute rätseln über die Ursachen. Vielleicht überlagern sich hier einfach die bekannten Helligkeitsschwankungen auf unglückliche Weise. Womöglich pustet der Stern aber auch Gas- und Staubmassen hinaus ins All, die nun wie ein Schleier den Stern etwas abschwächen. Besonders spektakulär wäre, wenn die Helligkeitsabnahme auf die allerletzten Zuckungen des Sterns zurückgingen. Dann würde Betelgeuse sehr bald als Supernova explodieren. Der rund 600 Lichtjahre entfernte Stern erschiene dann für einige Wochen so hell wie der Mond, der heute in seiner Nähe steht. Mit etwas Glück strahlen heute Abend also zwei sehr helle Gestirne am Himmel. Niemand kann sagen, wann genau es soweit sein wird. Klar ist nur, dass Betelgeuse sehr bald zur Supernova wird. Und sehr bald heißt in der Astronomie morgen, übermorgen oder in 100.000 Jahren.
Das Coronavirus und die Folgen für die Wirtschaft. Was bringen Konjunkturprogramme? Das fragt Wirtschaft und Gesellschaft ab 17:05 Uhr. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.